Ja, wie gesagt, das Thema heute ist die Bibel und wir haben überlegt, ein Grund, den einen hindern könnte, dass man selber in der Bibel liest, ist, dass einem gar nicht so klar ist, warum die Bibel und was da so besonders ist. Und dann haben wir überlegt, dann erzählen wir ein bisschen über die Bibel, so die wichtigsten Fragen, die typischerweise kommen. Und dann haben wir gedacht, okay, das könnte auch sein, dass viele jetzt in der Kirchenbank zusammensacken und denken, oh nee, boah, jetzt auch noch das. Und von daher haben wir überlegt, wir wollen das Ganze ein bisschen herausfordernder machen. Nicht für euch, sondern für uns. Und deswegen werden wir jetzt Theologen-Kung-Fu machen. Ihr wisst, Kung-Fu, das ist eine Sportart, bei der man sein Leben lang trainieren muss, um seinen Körper in die präzisesten Bewegungen zu bringen, um ganz raffinierte, tödliche Dinge zu tun oder erstaunliche Dinge zu tun. Bei uns Theologen ist es ein bisschen anders. Es ist nicht so, dass unsere Körper so stark trainiert sind, sondern es ist unser Gehirn. Wir werden mit allen möglichen Sachen konfrontiert und trainiert. Das könnt ihr euch gar nicht so vorstellen. Wir könnten das auch gar nicht alles reden, weil wir dürfen jetzt auch nicht hochmütig sein. Ne? Aber egal. Also, und von daher werden wir trainiert darauf, auf die kompliziertesten Fragen Antworten zu geben. Komplizierte Antworten. Logischerweise, weil das Wesentliche des Trainings ist, möglichst lange Sätze mit möglichst vielen Fremdwörtern zu bilden. Und das schaffen wir.
Absolut.
Aber jetzt haben wir gedacht, wir wollen ja Theologen-Kung-Fu in Herausforderungen machen. Das heißt, die Herausforderung wird sein, wir werden auf schwierige Fragen eine möglichst konkrete und knappe Antwort geben. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für eine Herausforderung ist, vor allem konkret, ne?
Absolut.
Aber auch knapp. Und wenn ihr also denkt, diese Antwort wäre wirklich kurz, knapp und präzise, dann dürft ihr gerne auch mittendrin einfach mal so losapplaudieren. Aber nur, wenn ihr wirklich denkt, das war jetzt aber knapp und präzise. Okay, seid ihr bereit? Bist du bereit?
Ich bin bereit. Bist du bereit, Ralf?
Ich bin bereit, ja.
Dann habe ich auch gleich die erste Frage an dich. Und ich fange ganz hoch an. Hat Gott die Bibel geschrieben?
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Also im Grunde genommen gibt es drei Möglichkeiten, wie man sich ungefähr vorstellen kann, wie die Bibel entstanden ist. Die erste ist, Gott hat Menschen diktiert, was er in seiner Bibel drin haben will. Und die haben quasi in Trance das alles exakt genau so niedergeschrieben, wie Gott ihnen das diktiert hat. Was den Vorteil hat, dass alles natürlich genau und nur von Gott ist. Die zweite Möglichkeit ist die, Gott hat Leuten gesagt, hey, schreib doch mal die Bibel auf und ich helfe dir auch dabei. Und Menschen haben die Bibel aufgeschrieben, allerdings haben sie sie aufgeschrieben mit ihren Gaben und Fähigkeiten. Und das bedeutet unter Umständen, dass auch der ein oder andere Fehler sich eingeschlichen hat, weil es ja letzten Endes Menschen waren, die es geschrieben haben und nicht Gott. Sondern der Anstoß und der Kern des Ganzen, der stammt von Gott. Aber es ist nach den Gaben und Fähigkeiten der Menschen hin ausgeführt worden. Und die dritte Möglichkeit ist die, da haben sich Menschen hingesetzt und sich gedacht, hey, ich schreibe mal ein schönes Buch über Gott, was mir so einfällt. Das sind die drei Möglichkeiten. Bei der ersten Möglichkeit, die Menschen, die so qua Trance irgendwie das alles wortwörtlich geschrieben haben, glaube ich persönlich, dass das schwierig ist, weil wenn wir in die Bibel hineingucken, hat Gott durch Menschen geredet und Menschen benutzt, aber diese Menschen haben es immer auf ihre Art und Weise gemacht und das war manchmal richtig gut, aber manchmal haben sie es auch fehlerhaft und schlecht gemacht. Alle wesentlichen Personen in der Bibel haben sowohl ihre guten wie auch ihre fehlerhaften Seiten. Aber Gott hat diese Menschen genommen und ist zu seinem Ziel gekommen, obwohl diese Menschen vielleicht auch den einen oder anderen Fehler begangen haben. Und ich persönlich glaube, dass deswegen die Option 2 die richtige ist, dass Gott durch Menschen hindurch die Bibel geschrieben hat, aber dass die Menschen ihr eigenes Wesen haben mit einfließen lassen. Deswegen ist vielleicht auch die eine oder andere Sache falsch. Aber Gott kommt zu seinem Ziel, denn das, was ihm auf dem Herzen liegt, ist ganz klar und deutlich zu sehen.
Okay.
War ein bisschen länger jetzt, ne?
Ja, ja.
Aber das andere wäre ein Buch gewesen, was ich hätte erzählt. Okay, jetzt mal eine Frage an dich.
Okay.
Muss ich alles, was in der Bibel steht, glauben?
Nein. Also...
Die wird das nicht beim Nein lassen. Die wird noch was dranhängen.
ich bin Theologin, ich muss alles begründen. Folglich nein, denn mein Heil hängt nicht davon ab, ob ich jeden Halbvers, wie er in der Bibel steht, so auch unterschreiben würde, als eine unveränderliche, unverrückbare, absolute Wahrheit. Entscheidend ist der Glaube an Jesus Christus. Und das sagt schon die Bibel. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und die Bibel bezeugt das in einer einzigartigen, in einer ganz tollen Art und Weise. Ohne sie kommen wir da nicht aus. Aber wir glauben letztlich nicht an die Bibel, sondern an Jesus Christus.
Okay.
Aber wenn die Bibel schon von Menschen geschrieben ist und da auch immer ein bisschen menschliche Weisheit mit drin steckt, kannst du denn nicht mal über die Gedichte von Hölderlin predigen oder über die Erzählung vom kleinen Prinzen? Steckt da nicht genauso viel Wahres drin?
Also das ist eine Frage, der ich immer wieder begegne, bei Trauungen oder auch bei Taufen, dass Leute sagen, ja, sie hätten dann einen schönen Vers oder einen Satz, und dann stelle ich fest, es ist nicht aus der Bibel, sondern es ist tatsächlich aus dem kleinen Prinzen. Also Hölderlin ist mir noch nicht begegnet irgendwie. Ich weiß gar nicht, wer ist das eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Das Entscheidende an der Bibel ist, dass wir als Christen ja an Jesus Christus glauben. Und Jesus Christus ist also die zentrale Figur unseres Glaubens. Und die beste Informationsquelle, die wir haben über Jesus Christus, ist die Bibel. Und von daher ist es ganz logisch, dass wenn wir als Christen überlegen, was macht unser Christsein aus, dass wir die Quelle nehmen, die am nahesten dran ist, und das ist die Bibel. Natürlich mag es sein, oder ist es definitiv so, dass es viele gute Bücher gibt, in denen auch schlaue Sachen drinstehen, auch bei Hölderlin, auch im Kleinen Prinzen und auch in vieler anderer Literatur. Aber es ist sozusagen nicht so nah dran an unserer Kernfigur Jesus Christus wie die Bibel. Und deswegen spielt in der evangelischen Kirche die Bibel so eine herausragende Rolle. Okay, dann habe ich an dich nochmal eine Frage. Nämlich, du hast ja gerade gesagt, dass Jesus Christus so die zentrale Figur ist.
Du hast es bestätigt.
Und ich habe das auch noch bestätigt, genau. Wozu brauchen wir dann eigentlich noch das Alte Testament?
Naja, Jesus war Jude, er hat unter Juden gewirkt und seine Botschaft galt ja auch zuallererst dem jüdischen Volk. Ohne das Alte Testament würde uns so manches komisch vorkommen, spanisch im Neuen Testament. Wir brauchen das Alte Testament, um das Neue zu verstehen. Aber darüber hinaus beginnt ja Gottes Geschichte mit den Menschen nicht erst mit Jesus Christus. Im AT erfahren wir, dass sie sehr viel älter ist. Und ohne das Alte Testament wäre auch unser Glaube sehr viel facettenärmer. Viele Geschichten von Gott, viele Bilder hätten wir nicht. Uns würden so manche Vorbilder fehlen, wie Abraham und Sarah, wie Ruth oder David. Ebenso hätten wir die Verheißungen nicht, die auf Jesus Christus hindeuten, in den Propheten. Als Christen sind wir mit hineingenommen in die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Im NT wird diese Geschichte fortgesetzt. Es beginnt keine neue. Aber so mancher hat ja seine Schwierigkeiten mit dem AT, trotz allem. Vor allem, weil es so voller brutaler Bilder ist, so voller Mord und Totschlag. Muss das denn sein?
Ja, warum gibt es so viel Mord und Totschlag im Alten Testament? Ein Problem dabei, jetzt muss ich aber echt ausholen. Ein Problem dabei, wenn man das Alte Testament liest, ist, dass man schnell dazu kommt, dass man die Figuren sich so vorstellt, ungefähr so wie bei uns im Leben. Nur halt vielleicht auf Urlaub im Orient. Aber das ist eigentlich ein Bild, was vollkommen falsch ist. Wenn man zum Beispiel den berühmten König David sich anguckt, was er gemacht hat, bevor er König David wurde, wenn man da guckt, was das für eine passende Terminologie gewesen wäre, wir würden heutzutage David einen Warlord nennen. Weil er ist von seinem Stamm verstoßen worden, um ihn herum sammeln sich andere Männer, die auch von ihren Stämmen verstoßen worden sind. Sie haben kein reguläres Clangebiet, das heißt, sie haben keine Gegend, wo sie mit ihrem Vieh weiden können oder ihre Herden oder wo sie Landanbau machen können. Also was machen sie? Sie kassieren Schutzgelder und überfallen mal hier und da Dörfer. David war ein Warlord. Und wenn man sich das vorstellt, dass David ein Warlord war oder dass Abraham nicht ein alterer Herr war, der mit seiner Frau einen Campingausflug macht, so wie man in Bad Krozingen so viele Leute sieht, sondern ein Scheich war, der mit einem Riesentross durch die Gegend gezogen ist, dann kann man sich vorstellen, dass für diese Menschen, die in einer ganz anderen Welt gelebt haben, wenn Gott zu diesen Menschen spricht und zu diesen Menschen verständlich spricht, dass dieses Reden Gottes vollkommen anders aussieht wie für uns. Und daher stoßen wir im Alten Testament auf sehr, sehr viele Geschichten, die uns unmöglich erscheinen, weil sie in unserem Kontext keinen Sinn machen und sogar erschreckend sind. Aber im Kontext der damaligen Zeit waren sie viel alltäglicher, normaler und gar nicht so fehl am Platz. Aber ich möchte auch noch eine kleine Anmerkung machen. Nämlich, ich glaube, dass unser Leben, so wie wir es hier in Deutschland leben, auch ein Leben ist, was ein Stück eine Illusion ist und nicht wirklich ehrlich ist. Wir setzen uns mittags hin und essen unseren Hamburger mit einem schönen Weizenbrötchen und einem schönen Stück Rindergehacktes und nehmen uns das, führen uns das zu Gemüte und fühlen uns vollkommen harmlos und wir haben niemandem was getan und denken gar nicht daran, dass wir gearbeitet haben, dass wir unser Geld zur Bank gebracht haben, wir Zinsen davon haben möchten. Die Bank, um Geld zu verdienen, das an irgendeinen Fonds gibt, an irgendeinen Hedgefonds. Dieser Hedgefonds irgendwie das Geld anlegen muss, bei irgendeiner Firma sich beteiligt, diese Firma über eine andere Firma große Mengen von Land kauft und keiner fragt danach, woher kommt das Land, wer hat das Land verkauft, unter welchen Bedingungen und nach welchem Preis wurde das Land verkauft. Diese großen Mengen Land werden dann bearbeitet mit Monokulturen und sehr viel Zeug, von dem wir nichts wissen. Oder es wird vom Viehzeug platt gemacht und darf nur eine ganze Weile benutzt werden. Danach ist es so kaputt, dass es niemand mehr gebrauchen kann. Und dann am Ende landet auf unserem Tisch dieses Stück Rindfleisch und das Weizenbrötchen und wir setzen uns hin und sagen, ha, schlimm in der Bibel, die Leute, alles so blutig, gut, dass ich kein Tier umgebracht habe und dass ich niemanden in Bedrängnis gebracht habe. Aber eigentlich ist das eine Scheinwelt. Und da würde König David, wenn er uns sehen würde, sagen, ich habe die Leute wenigstens noch selber umgebracht, während ihr es von anderen Leuten machen lasst. Ist provokativ, aber vielleicht kann man das auch mal so sehen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie anders die Welt damals war. Das war jetzt lang, ne?
Ziemlich lang, ja. Ja.
Aber spannend auch, oder?
Absolut, ja.
Okay.
Und wichtig.
Okay, eine andere Frage. Was mache ich eigentlich mit widersprüchlichen Aussagen in der Bibel, wo das eine das sagt und das andere was anderes?
Also bei zwei widersprüchlichen Aussagen nimmst du ein bisschen Edding und streichst die Passagen durch, die dir weniger einleuchten.
Okay.
Wenn du aber nicht ganz so rabiat vorgehen willst, ja, dann...
Machst du so Theologie?
Nein. Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich unterscheide. Und ich denke, da ist es auch wirklich wichtig zu unterscheiden. Und jetzt hole ich mal ein bisschen aus.
Ja, ein bisschen.
Ein bisschen. In der Sintfluterzählung zum Beispiel, da stoßen wir auf so einen Widerspruch. Und zwar, wenn Noah den Auftrag bekommt, die Tiere in die Arche zu holen. Und zwar, ich habe da mal in Luther nachgeschlagen und das auch rausgeschrieben, dort heißt es, zu Noah von Gott, und du sollst in die Arche bringen von allen Tieren, von allem Fleisch, je ein Paar, Männchen und Weibchen, dass sie leben bleiben mit dir, von den Vögeln nach ihrer Art, von dem Vieh nach seiner Art und von allem Gewürm auf Erden nach seiner Art. Von den allen soll je ein Paar zu dir hingehen, dass sie leben bleiben. Und dann liest man diese Geschichte so weiter. Und man kommt nicht weit, denn drei Verse weiter bekommt Noah erneut diesen Auftrag, die Tiere mit hineinzunehmen. Und dort klingt es dann schon ein bisschen anders. Und ich lese wieder, von allen reinen Tieren nimm zu dir je sieben, das Männchen und sein Weibchen. Von den unreinen Tieren aber je ein Paar, das Männchen und sein Weibchen. Desgleichen von den Vögeln unter dem Himmel je sieben, das Männchen und sein Weibchen. Also, ich war zwar ja nie gut in Mathe, aber das ist etwas, das kriege ich nicht zusammen. Und trotzdem behaupte ich mal, dass ich mit diesem Widerspruch sehr gut leben kann. Also ganz ehrlich, mich in meinem Glaubensleben tangiert das jetzt nicht, ob da sieben Tiere von den Reinen oder nur zwei waren. Ich kann gut mitleben. Allerdings gibt es auch Unterschiede in der Bibel, die gravierender sind. Und zwar im Blick auf die Frage nach unserem Heil und die Frage nach den Werken. Und da gibt es zwischen den Paulusbriefen einerseits und dem Jakobusbrief auf der anderen Seite einen eklatanten Widerspruch. Im Galaterbrief macht Paulus zum Beispiel ganz stark, dass der Glaube allein aus der Gnade Gottes kommt. Und das Tag für Tag. Gott ist der Garant meines Heils. Und solange er das garantiert, habe ich die Gewissheit, dass ich nicht aus der Gnade herausfallen kann. Im Jakobusbrief jetzt liegt der Fokus allerdings auf den Werken. Dort wird die Frage aufgeworfen, kann der Glaube etwa retten? Und die Antwort darauf lautet, nur wenn dem Glauben Werke folgen. Alleine kann er es nicht. An so einer Stelle komme ich nicht umhin, irgendwie Position zu beziehen, mich für eine der beiden Positionen zu entscheiden, denn ein bisschen von beidem geht nicht. Und wichtig ist mir persönlich und ich glaube auch vielen, die in der evangelischen Tradition stehen, die andere Position nicht unter den Tisch zu kehren. Die Evangelischen, die sich ja stark an der Lutherbibel orientieren, an Luther orientieren, der selber ja mit dem Jakobusbriefen so seine Schwierigkeiten haben. Weder Luther noch die Leute nach ihm haben den Jakobusbrief einfach aus der Bibel geworfen, ihn vergessen oder übergehen ihn, malen ihn schwarz an mit Edding. Er findet sich nach wie vor in der Bibel. Und mich persönlich fordert dieser Brief auch immer wieder heraus, nachzudenken. Er zwingt mich, meine Glaubensüberzeugungen zu formulieren. Und er macht mir in aller Schärfe bewusst, wie wichtig es ist, als Christin aktiv zu sein. Auch wenn ich felsenfest davon überzeugt bin, dass von meinem Tun, von meinen Werken mein Heil nicht abhängig ist. War jetzt auch ganz schön lang.
Ja.
Aber.
Okay.
Okay.
Aber es war schon ziemlich gedimmt, der Applaus, hast du gemerkt.
Manche Fragen, kurze Fragen, benötigen lange Antworten. Aber die nächste Frage für dich, kann Gott auch durch andere Dinge reden als durch die Bibel?
Wenn man in das Alte Testament guckt, gibt es eine Geschichte von Bileam, der zu dem Gott reden möchte. Und da Bileam auf nichts hört, wird erzählt, dass letzten Endes der Esel zu ihm spricht. Und das ist, denke ich, ein super Bild dafür, dass Gott manchmal wirklich sich sehr, sehr, sehr bemühen muss, um überhaupt zu uns durchzudringen. Und manchmal ist das sehr, sehr schwierig. Manchmal wissen wir gar nicht mehr, wo unsere Bibel ist oder wir sind so weit von Gott weg. Und von daher glaube ich, dass Gott uns da nicht hängen lässt, sondern dann unter Umständen auch auf Arten und Weisen zu uns redet, wie wir irgendwie noch was verstehen können. Und das kann auch durch was ganz anderes als die Bibel sein. Aber das bedeutet nur, dass es Situationen gibt, in denen Gott zu uns anders redet. Aber trotzdem glaube ich, dass die Bibel immer noch ein wesentlicher Punkt ist, durch den Gott zu uns redet. Aber was anderes gibt es auf alle Fälle. Ja, du bist ja Theologin und du, noch jung, dynamisch, kriegst alles so mit, was in der Theologie so läuft. Und du musstest dich ja auch erfreuen daran, Griechisch und Hebräisch zu lernen. Und normale Menschen lesen aber meistens die Bibel nicht in Griechisch oder Hebräisch, sondern hier in Deutschland vorzugsweise in Deutsch. Und da ist meine Frage, welche Übersetzung ist denn eigentlich richtig?
Na ja, Ralf, als Theologin komme ich nicht umhin, trotzdem zu antworten, dass es natürlich am besten ist, Griechisch und Hebräisch zu kennen.
Okay.
Und den Urtext zu lesen, aber für alle, die sich den Sprachkurs sparen wollen oder bei denen das Griechische und Hebräische schon eine Weile her ist.
Ich meine, so alt bin ich jetzt noch gar nicht, aber es kommt mir Jahre vor.
Den empfehle ich einfach, sich eine Übersetzung auszusuchen. Eine, die einem sprachlich zusagt, die verständlich erscheint, die man gerne in der Hand hat oder vielleicht auch auf dem Handy, je nachdem. Letztlich sind alle Übersetzungen Interpretationen. Keine spiegelt genau das wider, was im Griechischen, was im Hebräischen steht. Es gibt sehr viele Wörter im Hebräischen, die kann man so gar nicht übersetzen. Von daher passt alles.
Okay.
Aber da es so viele Variationen, Varianten und so gibt und wir Evangelischen nicht alleine sind, in der Christengemeinde. Wie ist denn das bei unseren Nachbarn, bei den Katholiken? Haben die eigentlich eine andere Bibel als wir?
Könnte man manchmal meinen, ne? Aber das ist gar nicht so. Es gibt zwei typische Unterschiede bei der katholischen Bibel, die sehr augenfällig sind. Das eine ist, da sind manche Namen ganz anders. Da ist zum Beispiel ein Prophet Ezechiel drin, während wir normalerweise in der Lutherbibel den Hesekiel oder Hesekiel haben. Das liegt daran, dass die hebräische Schrift, so viel kann ich mich noch dran erinnern, mehr Buchstaben hat als unsere Schrift und dementsprechend manche Namen gar nicht so eindeutig übersetzbar sind, weil man unterschiedliche lateinische Buchstaben nehmen könnte dafür. Und da die evangelischen und katholischen ja so ein bisschen jeder ihr eigenes Ding machen wollen, ist es dann entstanden, dass in der Tradition die katholischen manche Namen ein bisschen anders transkribiert haben. Und so kommt aus Hesekiel ein Ezechiel. Das andere ist, dass wenn Luther auch nicht den Jakobusbrief rausgeschmissen hat, so hat er doch andere Briefe raus, andere Schriften aus der Bibel rausgeschmissen, aus dem Alten Testament, von denen er sagte, die kann man zwar gerne lesen, aber sie bringen nicht Jesus Christus voran und haben eigentlich nichts zu tun mit den zentralen Aussagen des Glaubens und deswegen kann man die sich auch sparen. Und in einer Zeit, in der Bücher immer noch sehr teuer waren, Papier immer kostbar waren, war es auch ein großer Vorteil, wenn man sich einige Seiten spart. Und so kommt es, dass die normale Lutherbibel ein paar Bücher weniger hat als die katholische Bibel. Wenn ihr allerdings eine Bibel kauft, wo drauf steht mit Apokryphen, dann sind dort die Bücher drin aufgelistet, die sonst in der katholischen Bibel automatisch drin sind. Also das sind dann keine merkwürdigen Schriften, sondern das sind die Schriften, die Luther nicht rausgeschmissen hat. Und ja, war eigentlich kurz und knapp, ne? Ja. Okay, dann jetzt meine letzte Frage.
Okay.
Wir haben jetzt so viel darüber geredet, wie wichtig die Bibel ist und wie wichtig es ist, die Bibel jetzt auch selber zu lesen und so. Da stellt sich dann doch die Frage, kann ich eigentlich auch Christ sein, wenn ich gar nicht lesen kann?
Klar, die Bibel gibt's ja auch als Hörbuch.
Okay. Ja, brauche ich jetzt eigentlich nichts zu sagen, ne?
Nee.
Das ist ziemlich knapp. Ja, damit haben wir einige Fragen um die Bibel herum behandelt und das waren eigentlich eher Sachfragen. Aber diese Sachfragen sollen nur helfen, Mut zu machen, mal in die Bibel reinzugucken oder zu erklären, warum die Bibel so wichtig ist. Aber das ist noch nicht wirklich eine Motivation, selber die Bibel zu lesen. Und deswegen haben wir überlegt, wie könnte man eine Motivation euch geben und haben gedacht, wir erzählen euch was von einem Bibelvers, der uns persönlich sehr wichtig geworden ist und wo wir denken, den solltet ihr unbedingt nicht verpassen. Und vielleicht findet ihr dann auch solche Sätze in der Bibel, die vielleicht über lange Zeit euch Mut geben und für euch eine große Rolle spielen. Und mein Satz stammt aus dem Matthäusevangelium und da heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Das alles, damit ist gemeint in dem Kapitelzusammenhang all das, was man zum Leben braucht. Also nicht den Luxus, sondern all das, was man zum Leben braucht. Und da sagt Jesus, wenn ihr als erstes euch ausrichtet nach dem Reich Gottes, nach dem, was Gott auf dem Herzen liegt, dann wird Gott euch nicht hängen lassen und wird euch die Dinge geben, die ihr zum Leben braucht. Es ist nicht so, dass ich das immer gemacht habe. Da will ich gar nichts erzählen. Aber ich habe in meinem Leben erlebt, dass wenn ich eine Entscheidung treffen musste und ich mich konzentriert habe darauf, wie sieht die Entscheidung aus der Sicht Gottes aus? Und wenn ich versucht habe, diese Entscheidung aus der Sicht Gottes zu treffen und als erste Priorität die Sicht Gottes zu nehmen und nicht meine persönliche Sicht, dass ich eigentlich nie etwas verloren habe und Gott mich wirklich nicht hat hängen lassen, sondern es immer einen Weg gab, wie ich gelebt habe und wie ich sagen kann, ich habe gut gelebt und es war gut so. Und von daher würde ich diesen Satz 100% unterschreiben und wahrscheinlich wäre es gut, wenn ich in meinem Leben viel öfter das so deutlich priorisieren könnte und sagen könnte, ich will ganz auf das Reich Gottes gucken und der Rest wird schon kommen. Aber ich möchte euch diesen Satz nahelegen. Mir war er in manchen schwierigen Entscheidungssituationen eine große Hilfe. Und so ein Satz könnte auch für euch in irgendeiner Entscheidungssituation eine wichtige Hilfe sein.
Auch ich habe mir einen Lieblingsvers rausgesucht aus dem Römerbrief, weil Paulus mir im Studium ganz wichtig geworden ist. Ich viel Spannendes beim Bibellesen mit Paulus erlebt habe, mit dem, was er aufgeschrieben hat. Und im Studium selber habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ich ganz kopfgesteuert war. Häufig war ich mit den großen Fragen der Menschheit konfrontiert. Was ist der Sinn des Lebens? Was kommt nach dem Tod? Was ist der Mensch? Wie definiert man ihn? Ständig war da die Frage nach Gott. Ich habe über Gott gelesen, über den christlichen Gott, über Jesus Christus, viel darüber diskutiert. Und es lief dann immer wie so ein Film im Kopf ab, aber es hat mein Herz nicht berührt. Und da waren es häufig die Verse von Paulus und da waren es insbesondere diese beiden Verse, die mich wirklich mitten ins Herz getroffen haben, die mir wieder neu Mut gemacht haben, auch neu die Leidenschaft für Gott, für den Glauben geweckt haben. Und die möchte ich kurz vorlesen. Ich bin zutiefst überzeugt, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen, nicht der Tod und auch nicht das Leben, keine Engel und keine unsichtbaren Mächte, nichts Gegenwärtiges und nichts Zukünftiges und auch keine andere gottfeindliche Kraft, nichts Über- oder Unterirdisches und auch nichts anderes, das Gott geschaffen hat. Nichts von alledem kann uns von der Liebe Gottes trennen. In Jesus Christus, unserem Herrn, hat Gott uns diese Liebe geschenkt. An diesen Versen hat mich immer wieder begeistert und begeistert mich nach wie vor, mit was für einer Leidenschaft Paulus da auch spricht. Dieses Glaubensbekenntnis, das zugleich ein Lobpreis Gottes ist, es sprüht so voller Dankbarkeit, ja, voller Liebe auch für die Liebe Gottes, so voller Pathos. Er kann gar nicht umhin, als Gott zu loben, seine Liebe zu preisen und aufzuzeigen, wie grenzenlos diese Liebe ist. Und schön ist auch, dass diese Liebe so groß ist, dass ich sie mit meinem Verstand gar nicht erfassen kann. Es geht nur übers Herz. Und deswegen ist mir Paulus, sind mir auch diese Verse immer wieder wichtig. Wenn mein Kopf zu lange aktiv ist, dann schaltet sich spätestens da das Herz ein. Es berührt mich. Es macht mir Lust, als Christin aktiv zu werden, mit einzustimmen in diesen Lobpreis, in dieses Bekenntnis, zu sagen, ja, auch ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gottes Liebe grenzenlos ist, dass sie mir gilt. Das macht mir Mut im Alltag, Mut, mein Christsein zu leben. Und da kann man dann auch gut den Bogen spannen zum heutigen Thema, in der Gewissheit, dass Gottes Liebe so groß ist und dass sie jedem Einzelnen von uns gilt, kann ich dann auch losgehen, kann aktiv werden, kann es selbst anpacken. Und ich habe die Garantie, dass es garantiert nicht schiefgehen kann, weil Gottes Liebe da nicht zum Ende kommt.
Okay, jetzt singen wir ein Lied, was dazu passt, denn das heißt nämlich, deine Liebe trägt mich.